Bist du ready?
Ja, ich bin ready.
Sehr gut. Parat geboren, hä?
Ja, es geht.
Also. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Können wir reden?». Heute mit dem Luca Zaggai. Habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen?
Zaggai.
Ist das eigentlich von Zachäus irgendwie die Abkürzung, oder?
Hey, wahrscheinlich kommt es ursprünglich aus dem arabischen Raum, irgendwie Zacharias oder so. Aber in Italien gibt es recht viele Zaggais. Kannst du vielleicht merken mit Zagnei. Viele Zaggais in der Bruzen und Umbrien. Ja. Also eigentlich so im mittleren Teil von Italien.
Okay.
Aber auch in Italien exotisch, ja.
Ja, also Zaggai wäre so ganz richtig, weil ich also denke, eigentlich mega peinlich, aber ich habe noch nie deinen Nachnamen irgendwie gebraucht oder von jemand anderem gehört. Darum,
Ja, ich tue auch selten bestellen oder reservieren mit Zaggai. Ja, ich muss x-mal. Also im Restaurant sage ich immer Luca.
Luca. Ja, genau. Ja, ist ein bisschen einfacher. Ja, genau. Sehr gut. Falls ihr euch fragt, wer ist eigentlich der Luca Zaggai? Muss ich den kennen? Nein, muss man eigentlich nicht, oder?
Nein, ich bin nicht bekannt. Nein.
Und nach dem Röbi Koller von letzter Woche...
Geht es ab?
Nein, kann ich mir es auch leisten, um wieder jemanden einladen, den man vielleicht nicht so kennt, aber den ich cool finde, weil generell im Podcast sind ja einfach Leute eingeladen, die irgendwie zu tun haben, auch auf meinem Weg, wir uns gekreuzt haben etc. Ich glaube, da können wir später noch ein bisschen drüber reden. Was mich am Anfang wird interessieren, die Woche habe ich dir geschrieben, ich bin gerade in der Massage gewesen, können wir darüber reden? Und nachher schreibst du ein WhatsApp, du sagst jetzt gerade auch in der Massage, am gleichen Tag, fast zur gleichen Zeit.
Ein Zeichen vom Alter wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, für was du die Massage gebraucht hast.
Ja, also...
Darfst du sie sagen? Was ja, für eine Massage?
Absolut. Ich würde wirklich sehr ausführlich darüber reden, weil okay. Ich es so lustig gefunden habe. Auch so ein bisschen als Sinnbild für man hat zum Teil Erwartungen und nachher ist die Realität dann irgendwie völlig anders. Aber mich würde es erst mal interessieren, also gehst du in dem Fall regelmäßig in die Massage?
Nein, es war wirklich spontan, weil ich so Verspannungen hatte im Hals und im Rücken.
Mhm.
Also genau, wir Bürolisten sowieso vor dem Comp die ganze Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, ja, das könnte gut tun.
Aha.
Und es gibt ja so die Physiozentren, wo ich x-mal versucht habe, also irgendwie spontan noch irgendwie etwas zu buchen, es geht nicht.
Geht nicht wie beim Coiffeur, also ohne Voranmeldung.
Nein, ohne Voranmeldung geht es nicht. Und vor allem, was ich noch muss sagen, ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, würdest du dich gerne vor einer Frau massieren?
Ja, tatsächlich bin ich bei einer Frau gewesen.
Ah, okay.
Also das ist okay für mich. Okay. Aber du bist in dem Fall bei einem Mann.
Ich bin bei einem Mann gewesen. Yes. I don't know why.
Findest du besser oder
wie? Vielleicht bin ich verklemmt, keine Ahnung.
Ich wäre, glaube ich, viel verklemmter bei einem Mann.
Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich einen Mann irgendwo im Quartier raus. Also weißt du, ich tue das Zeug googeln. Ist nicht so, dann habe ich vielleicht noch...
Bewertung
zum Risiko minimieren, Bewertung an, genau.
Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Okay. Aber stimmt, das wäre noch ein guter Tipp, gell?
Ja, aber bei mir war der Zeitfaktor wichtig. Also ich habe geschaut, dann habe ich am nächsten Tag buchen und dachte, okay, cool, let's try it.
Ja, okay. Und was ist das für eine Art von Massage?
Medizinische Massage gewesen,
ja. Wo dann gezielt für den Rücken ist?
Genau, er hat zwar noch andere Sachen. Meistens finden sie,
wenn ich schon mal dran
bin. Genau, finden sie raus, was alles nicht richtig ist. Und es ist gut. Es ist gut. Wir tun so häufig unsere Autos oder Töffe bringen wir
in
Service. Und dann haben wir das Gefühl, wenn wir irgendwie zwischendurch irgendwie physisch nicht kontrollieren sollten, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass das schlimm wäre. Aber ich glaube, ja. Es ist gut da.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe mir das eben schon mega lange mal gewünscht, so in die Massage zu gehen und habe das irgendwie nie geschafft über all die Jahre. Und jetzt habe ich ein bisschen Geburtstagsgeld, also Geld zum Geburtstag bekommen und habe gefunden, komm jetzt, mach ich es mal. Und dann nachher habe ich...
Früher hast du Games gekauft und jetzt gehst du Massage.
Ja, gut, der grosse Gamer bin ich eigentlich nie gewesen. Aber auf jeden Fall habe ich gefunden, komm, der Traum, den kannst du jetzt mal erfüllen. Und dann eben so eine Thai-Massage gewesen, Ganzkörpermassage. Ich war mega nervös gewesen, weil du weißt ja nicht genau, weißt so Ganzkörper, wie viel Ganzkörper ist denn das am Schluss? Und bin dann ein bisschen beruhigt gewesen, als ich dann so reingekommen bin in den Salon und noch so eine Schild gehabt, von wegen keine erotische Massage. Und du hast dann ja so Erwartungen, oder, wenn du so hörst, Thai-Massage, an was denkst du zum Beispiel?
Ja... Was da, ja, irgendwelche Pensionierte, die auf Thailand gehen. Das ist die erste Assoziation.
Ist, eben, ist die erste ist ja ein bisschen schmuddelig,
ja,
oder?
Genau, ja.
Aber die zweite ist ja dann vielleicht eben so eine Thailänderin, ein bisschen sinnlich mit eben Öl und so viel und so ein bisschen fein und zärtlich. Und ich weiß doch auch nicht, ich habe es mir irgendwie so vorgestellt. Und habe nach den ersten paar Minuten gemerkt, dass da schon viel auch mit ausgestrecktem Ellenbogen geschafft wird.
Ah, jetzt Wetter, hä?
Ja, wirklich, so die ersten paar Minuten, weißt du, gar kein Öl, hat noch nicht so geflutscht. Und dann dafür voller Körpereinsatz. Und ich habe dann gemerkt, dass auch irgendwie 40 Kilo oder so noch recht weh könnte, wenn sie auf einem oben sind.
Aber das heisst, sie ist nicht so gross, gleich eine feine?
Ja, sie ist so, ja, so mehr oder weniger fein gewesen. Aber am Anfang habe ich wirklich so gedacht, in den ersten paar Minuten habe ich da aus Versehen gleich einen Termin beim Chiropraktiker gemacht.
Du bist wegen dem Rücken gegangen?
Oder nein, ich habe es einfach als Gesamterlebnis mal wollen. Aber sie hat dann wirklich sehr viele Stellen gefunden beim Rücken, die sie wirklich dringend nötig hatten, weil ich habe schon auch immer wieder ein bisschen Rückenprobleme. Und ich habe dann auch so gedacht, ich habe ja zwei oder so Bandscheibenvorfälle gehabt. Und ich habe so gedacht, wenn sie das nicht weiss,
könnte sie irgendetwas beschädigen.
Tut sie noch den dritten auslösen oder heilt sie mir jetzt irgendwie? Und sie ist dann nachher ist sie mega herzig gewesen, weil sie wirklich ultra verspannt war. Und sie hat richtig hart rein. Sich da mit dem ganzen Körper so, weißt du, wenn sie mal den Punkt findet, wo es weh tut, das ist so wie Nödeln, oder? Dann tut sie mit dem ganzen Gewicht dann voll auf den Schmerz, um es auch ein bisschen lösen. Und dann nach der Behandlung hat sie so gesagt, mir war es ein bisschen peinlich, dass ich so verspannt war. Und sie so, nein, alles gut, du hast einfach sehr starke Muskeln.
Aha, das ist ein Kompliment.
So kann man es natürlich auch sagen, ja.
Das heisst, du gehst noch einmal.
Hey, weisst du, so gar nicht wahrscheinlich nicht mehr, tatsächlich. Weil es hat sich dann noch herausgestellt, wo ich mich an meine Kehren, irgendwann in der Hälfte muss ich ja dann quasi dann auf der Rücken liegen, dass sie vorne noch amtieren kann, dass sie eine starke Raucherin ist. Und irgendwie ist mir das ein bisschen too much gewesen. Okay. Weil weisst du, du hast so mega die Musik, die läuft im Hintergrund, irgendwie Kerzenschein und dann sie ist einfach noch so ein Räucherstäbli. Und das war irgendwie schon ein bisschen unangenehm gewesen.
Okay. Das heisst, das Erlebnis jetzt insgesamt ist nicht...
Es war eigentlich mega toll gewesen. Vor allem hat es mir gefallen, dass sie so warme Hände hatte. Das finde ich immer wahnsinnig super, wenn jemand warme Hände hat. Ich weiß nicht, ob sie es vorher noch im Bach aufgetan hat. Weißt du, so eine halbe Stunde bei 180 Grad Umluft
im
Bach auf. Und dann, das habe ich eigentlich super gefunden. Und sie hat auch so Wärmedecken gehabt. Kennst du das? Wo du so kannst einen Strom anhängen kannst. Und dann ist immer der Bereich, wo sie nicht massiert ist, dann schön gewärmt. Das ist eigentlich super gewesen. Eben am Schluss ist es einfach ein bisschen schade gewesen, dass sie dann... Es gibt ja Raucherinnen und Raucher. Die, bei den einen merkst du es gar nicht so. Und die anderen einfach, wenn sie ein bisschen anfangen zu schnaufen, dann merkst du gerade, oh, jetzt kommt wieder ein Schwall
Eschenbecher durch. Also, Raucherin ist sie, also wahrscheinlich.
Ich weiß es gar nicht, okay. Aber in meinem Kopf habe ich es irgendwie fast nicht zusammengebracht. Weißt du, so die sinnliche Erfahrung plus sie raucht einfach.
Das war übrigens der Grund, wieso sie nie geraucht hat, weil mein Vater hat geraucht und einiges geraucht. Und dann ist am Morgen früh ist er immer arbeiten, so Schichtarbeit gehabt. Und um 6 Uhr, bevor er arbeiten schaffe, hat er schon Kind verabschiedet. Und der ganze Rauchschwall ist dann immer im Duvet drin geblieben. Also hast du vorbeigekommen, hast du das Küsschen gegeben und dann ist wieder gegangen.
Ah, krass.
Und für mich, also es hat mich richtig gestört, ja. Ja. Das war jetzt präventiv gewesen für mich, hast du gesehen?
Ja. Ja, also das ist eigentlich die beste Rauchprävention, wenn der Vater raucht. Ich mag mich erinnern, dass mein Grossvater Pfeife geraucht hat.
Das habe ich eigentlich noch gerne geschmückt.
Ja, das ist so ein besonderer Tabakgeruch dann, wo irgendwie, ja, ist anders. Was ist für dich so ein Geruch aus der Kindheit nebst den Zigaretten vom Vater?
Ich verbinde irgendwie mit meinem Grossvater Basilikum.
Basilikum?
Ja, und zwar es gibt eine Anekdote. Und zwar, mein Grossvater hat im Sommer immer, wenn es ein bisschen eingedunkelt ist, hat er so Basilikumblätter in den Ohren getan. Weil die die haben Mucken abgeschreckt. Und ich habe ihm nie geglaubt, dass der Geruch irgendwie die Mucke abschrecken sollte. Und jetzt, wenn ich auch darüber schreibe, in einem Blogbeitrag, habe ich schon ein bisschen recherchiert. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass der Basilikumöl toxisch ist für Mucken. Und für Insekten, ja. Das heisst, vielleicht ist es weit radiert worden. Also die das Wissen, dass man mit diesen Blättern tatsächlich Mücken kann abschrecken kann. Aber die finden den Geruch nicht angenehm.
Okay. Ist eigentlich Basilikum und Balsamico, ist das Gleiche?
Nein. Nein. Du meinst Balsamico-Essig?
Ne? Ja.
Nein, Basilikum aus Pflanzen, also es gibt im Dialekt nennen wir so Vasinigola, das heisst der Topf von Nikolaus eigentlich.
Ist wirklich? Bisschen,
ja, also es gibt ja wahrscheinlich Dialekte in Italien, aber jetzt in der Abruzzen nennen wir das so Vasinigola. Und jetzt habe ich noch herausgefunden, dass das gemäss der Legende geht es um einen König und es heisst auch Königskraut, also Basilikum ist Königskraut. Also,
okay.
Ich weiß nicht, ob es aufgrund von den Eigenschaften, die so königlich sind also, oder gesund sind.
Weil es Insekten kann töten.
Ja, oder zumindest abschrecken, dass sie weit weggehen. Das heisst, Basilikum ist lustigerweise, also während der Pandemie habe ich ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr habe ich den Geruchssinn verloren, also
okay.
Wegen Covid. Mhm. Und ey, nebst dem Kaffee, wo so ein Geruch ist, der in der kleinen Küche meistens rum ist, vor allem am Morgen, ist tatsächlich das Basilikum das, was ich am meisten vermisst habe. Und ich habe mir zum Üben wieder richtig schmecken, habe ich tatsächlich immer wieder Basilikum, ja so ein Basilikumblättchen immer in den Hosensäcken gehabt. Und dann habe ich immer wieder vorgenommen gehabt, ja.
Aber mit der Zeit schmecken die auch nicht mehr, oder? Wenn sie jetzt lange in den Hosen
ja, aber ich kann immer wieder so ein bisschen Frische abzupfen. Also weißt du, es gibt also Töpfe, also ein bisschen grösser sein. Und irgendwann habe ich es dann wieder anfangen zu schmecken und habe gemerkt, eigentlich, wie stark das Geruch auch mit Erinnerungen verbunden sind.
Ja.
Das habe ich ein bisschen, also immer dann, wenn man etwas vermisst, weiss man, wie wichtig dass es
eigentlich
war. Ist, ja.
Ja.
Das heisst, Gerüche sind, sage ich mal, im Zusammenhang mit der Küche im Allgemeinen, die englische Küche ist schon wichtig.
Ja.
Und das hat sehr viel mit den Kindheitserinnerungen zu tun.
Italienische Küche ist ja eh grossartig. Was würdest du sagen, ist so top of the tops? Was hast du am allerliebsten?
Also jetzt innerhalb der italienischen Küche?
Ja.
Ja, das sind ja die Klassiker, Lasagne, und bei der Süßigkeit bin ich wirklich ein bisschen langweilig beim Tiramisu. Aber es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Es gibt ja Babas, es gibt Bignet, es gibt... Also ich finde, die Patisserie in Italien ist recht schwer. Also man muss es auch gerne haben, also mit so Creme und so. Cannoli sind aus Sizilien, die sind ja mit Ricotta gefüllt. Also es ist nicht... keine leichte Kost in dem Sinn, oder?
Ja, das stimmt. Zum Abnehmen musst du nicht auf die Italien.
Nein, das ist schon so. Und im Allgemeinen, ja... Wahrscheinlich schon ein bisschen Teigwarenlastig, also Pasta-lastig, ja.
Ja.
Das ist bei mir.
Ja. Nicht einmal unbedingt Pizza.
Mal Pizza schon. Es gibt, ich bin eher Fan von der napolitanischen Pizza, die mit dem dickeren Rand drumherum. Ja. Es gibt ja die römische, die ein bisschen flach ist.
Genau.
Das ist auch Geschmackssache. Also, ja.
Ja. Ja, manchmal kann es dann fast too much Rand sein. Aber wenn der Rand so leicht ist und so knusprig, ist toll.
Ja, wenn man es gut macht, habe ich das Gefühl, ja. Ist so nicht, liegt ja nicht so schwer im Magen. Ja.
Was sind deine absoluten No-Gos? Also sagst du auch, Pizza Hawaii ist quasi vom Teufel?
Hey, wir haben vor kurzem noch mit jemandem mal darüber geredet, also wo sind Grenzen, also was darf man in der Küche? Eigentlich darf man alles, was man gerne hat, habe ich das Gefühl. Aber es ist darum gegangen wegen Cappuccino am Nachmittag.
Mhm.
Und ja, in der Schweiz nehme ich das Cappuccino am Nachmittag und dann passe ich mich aber in Italien schon an. Also im Hochsommer nimmst du wahrscheinlich auch nichts Warmes am 4.
Also das heisst, es gibt so eine Regel quasi, am Nachmittag kein Cappuccino mehr?
Ja.
Das ist ein bisschen verpönt.
Es ist, also erstens mal ist es von Norden und Süden ist es völlig unterschiedlich.
Okay.
Und das hat wahrscheinlich auch mit der Saison etwas zu tun. Also im Winter ist jetzt etwas Warmes am Nachmittag, finde ich okay, oder?
Mhm.
Ich würde jetzt nicht am Strand, also dort, wo du irgendwie normalerweise um 3 Uhr am Nachmittag Café Freddo nimmst, also irgendwie ein Espresso mit Eis drin, würde jetzt, also wenn du jetzt Cappuccino nimmst, schauen sie dir wahrscheinlich schon ein bisschen schräg an, oder? Und dann würde ich jetzt kein Cappuccino bestellen, jetzt in Italien.
Yeah.
Und sonst, ich habe noch nie, ja, doch, einmal habe ich es probiert, glaube mit Ananas und
hast du wirklich probiert?
Ja,
also
probier,
ironiefrei oder?
Nein. Also ich glaube, ja, was ist es? Wir waren bei Kollegen und sie hat die Pizza im Hofen dann schon probiert. Und ich dachte, ich finde es jetzt.
Aha, aber du hast es nicht im Restaurant bestellt?
Nein, bestellt habe ich es nicht.
Eben, das wäre dann schon ein bisschen ketzerisch.
Ja, I don't know. Wenn du es gerne hast, dann bestellen. Hawaii, ja.
Ja, genau.
Aber ich verstehe die Gastronomen, die sagen, nein, bei uns gibt es es nicht. Finde ich auch richtig.
Also, ja, sicher, das kannst du ja sagen. Ja.
Wenn du ein Restaurant auftust und irgendwie eine Idee hast, was du willst.
Ja.
Aber in Italien kann man schon sagen, Essen ist schon ziemlich zentral. Wenn du isst, redest du schon über das Essen, das am Abend wird kommen. Oder, oder du planst schon. Also jetzt, wenn ich spreche mit meinen Grosseltern oder meinen Tanten oder Onkeln, wo du bist am Essen, mit im Essen und dann sagst du, ja, und was gibt es denn heute am Abend? Also du bist, bist vielleicht nicht so achtsam.
Ja, der
also,
Appetit bist, kommt beim Essen.
Ja, yeah, I don't know. Also denk schon das Nächste. Es ist sehr, sehr im Zentrum des guten Lebens. Ja. Ja, Dolce Vita, ja.
Und stimmt eigentlich das Klischee, dass die Pizzerias, also wenn du einen feinen Kaffee willst, trinken willst, dann gehst du in eine Pizzeria? Weil die können den besten Kaffee machen, sagt man so.
Ja, ich glaube, die Kaffeekultur hat sich in den letzten 20, 30 Jahren in der Schweiz ziemlich, würde ich sagen, auch entwickelt, oder? Du findest, also jetzt ein bisschen blöd gesehen, wenn ich zum Chibo hier vorbeigehe, bekomme ich auch einen guten Cappuccino. Also, oder wenn ich einen Teebeats oder machen wir jetzt die Schleichwege. Ja, lass dir etwas zahlen.
Nein,
ich meine, es gibt klar, in der Pizzeria oder in der Restaurant, von mir aus hängen jetzt immer Maschinen ab. Also wie gut ist die Maschine?
Ja.
Und ich weiß nicht, ist dir mal aufgefallen, es gibt eine Kette, jetzt, wo du stehend Kaffee gehst trinken in der Stadt oder beim
Stehend.
Frohmünster. Ja, also du gehst eigentlich nur für das Kaffee, also bestellst, nimmst das Kaffee und gehst wieder.
Mhm.
Und es gibt ellenlange Warteschlangen. Nein, nicht Starbucks. Also, ich weiß nicht, den Namen weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass es jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt, um guten Kaffee zu trinken.
Ja. Aber wie hast du es selber für deinen eigenen Kaffee daheim? Bist du auch einer, der findet, ich brauche jetzt eine Siebträgermaschine?
Ah, es gibt die, die es nicht übertreiben. Nein, aber ich habe tatsächlich eine Kaffeemaschine, die nur für Espresso ist. Also
ja.
Das heißt La Piccola und das ist wirklich nur für Espresso. Also das ist vielleicht auch ein bisschen typisch. Oder? Aber ich bin kein grosser Kaffeetrinker. Vielleicht
aber das ist ja manchmal auch schon fast ein Religionskrieg. Oder gemahlen oder kapseln oder was auch immer.
Man kann ja alles übertreiben. Man kann sich ja über alles ja identifizieren oder irgendeine Identität aufbauen.
Ja, also, absolut. Ja.
Hey, was ich schön finde, ist aber tatsächlich, wenn du eine echte, authentische Leidenschaft hast für etwas und dann tust du es bis zum Letzten oder bis zum geht nicht mehr ausleben.
Hast du das auch für etwas? Oder an was hast du jetzt gerade gedacht?
Nein, ich finde schon, dass in der Gastronomie das Häufige, aber du tust wegen dem Kaffee, oder die richtigen Bohnen und dass das Zeug tust zubereiten. Und der Druck von dieser Maschine ist auch wichtig, damit es ein Schäumchen gibt, weißt, so.
Yeah.
Und beim Zucker, dass du es nicht übertreibst und dass es die richtige Säure hat. Ja, also wenn einer die Leidenschaft hat, wieso nicht?
Aber es ist ja ein klassisches Anzeichen auch für Midlife-Crisis, dass man sich eine Siebträgermaschine zutut.
Definitiv.
Und je nachdem kannst du ja dann, es ist ja so kompliziert, glaube ich. Und ich habe dann auch schon von Leuten gehört, die gefunden haben, nein, das ist so grusig, das kannst du nicht trinken und wieder verkauft die Maschine. Und dann bist du schon wieder in der nächsten Krise.
Midlife-Crisis, ja, wieso? Also du bist jetzt jung für das, oder? Du hast noch keine
Midlife-Crisis. Nein, ich bin schon langsam ready, glaube ich.
Was kaufst du denn? Oder was,
ich habe mir mal ein paar Sachen eben aufgeschrieben, die so ein bisschen symptomatisch sind für Midlife-Crisis.
Jetzt sag mir nicht, wir sind so meandriert im Gespräch und du hast das aufgeschrieben gehabt. Du hast gesagt, mit dem Luca wollte ich über Midlife-Crisis
reden. Ja, ich dachte, das wäre noch passend. Nein, auf jeden Fall hat es mir jetzt das letzte Mal eine Werbung angezeigt für einen Megamarsch, 100 Kilometer, oder? Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Anzeichen, oder? Dass man dann findet...
Über seine Grenzen. Also Sachen, die du nie gemacht hast, auch nicht mit 20, die du jetzt machen.
Genau.
Du bist wie alt jetzt? 40? Nein.
Noch nicht ganz. Nicht 38.
Ach, eben. Ja. Der war noch ein bisschen.
Ja, den habe ich dann auch gefunden. Für das ist jetzt noch nicht, bin ich noch zu jung.
In Wüste nicht richtig, oder? Also weißt du, so 100 Kilometer irgendwie.
Das gibt es bei uns zum Teil auch im Kanton. Weißt du, dass einfach 100 Kilometer im Zug umeinander schalbst? So eine etwas ein übertriebenere Wanderung sozusagen.
Okay. Hey, aber auch das finde ich, wenn du das schaffst, und das willst und das erreichst, ja, why not?
Also wenn ist mega cool.
Über
ja.
die eigene Grenze gehen, es ist überhaupt nicht meins. Also ich finde so, alles, was mit Extremsportart ist, also,
ist halt ein bisschen extrem, ja.
Ja, nee, aber ich gehe gerne Risiken ein und tue Sachen ausprobieren. Also jetzt, wenn du jetzt auf einer Bühne gehst oder so, oder irgendein Stadionspeaker bist, brauchst du schon irgendeine Form
bist vom Stadion.
Also bei den IB-Matchen, die gegen die italienische Mannschaften spielen, es sind ja nicht so viel. Weißt du, IB kommt ja nicht immer so weit. Bin ich tatsächlich so 6-7 Mal jetzt Stadion-Speaker gewesen, plus noch Pressekonferenzen.
Ah ja, das ist voll übersetzt. Cool.
Ja, aber zuerst mal hatte ich noch nicht den Bammel gehabt, weißt du, so, ich musste drin reden. Also es sind 30.000 Leute in dem Stadion. ja, wer lässt dazu? Weißt, wer lässt zu wegen der Einwechslungen oder Auswechslungen und es Go gibt? Aber,
also
ja.
Du bist dann der Hauptspeaker oder nein, du machst einfach auf Italienisch? Oder wie?
Die UEFA tut voraussetzen, dass es gibt ja immer einen Gastsektor, es gibt immer die Leute, die von Italien kommen und wenn irgendetwas würde passieren, muss jemand in dieser Sprache reden. Also keine Ahnung, irgendein
Führer. Ja,
oder,
genau.
Oder, und wegen dem braucht es jemanden, der die Sprache kann. Und es gibt einen, der auf Deutsch, also auf meistens ist es auf Mundart. Ah nein, bei den UEFA-Matchen müssen sie auf Hochdeutsch reden. Also normalerweise reden sie auf Mundart, also wenn Eibe spielt. Und dann gibt es die italienische Übersetzung dazu.
Dann bist du der, der auf Italienisch sagt, sie sollen bitte keine Büros abfackeln.
Ja, genau. Ja. Sicherheitsangaben sind sicher das Wichtigste. Ja. Aber was ich richtig spannend fand, sind auch Pressekonferenzen anschliessend. Also da war meistens der Trainer und der Captain dabei.
Okay.
Und dann musst du so ein bisschen... Also, nicht mit,
also dann kennst du die Gielen auch ein bisschen?
Also, nein, also kennen nur, weil
sie
Zeug übersetzen.
Aber sie kennen dich in dem Fall? Oder haben dich zumindest schon mal gesehen?
Also, wer meinst du denn für Gielen? Also ja, die, zum Beispiel,
ja, die Spieler und der Trainer.
Nein, aber ich glaube, du bist ja so bei Gemüse. Ich glaube nicht, okay. Eigentlich schon in der Rafa Benitez, das war ein spanischer Trainer, der bei Neapel war, der war jetzt der Einzige, der mir in die Augen geschaut hat und sich bedankt hat für meine Arbeit.
Ah ja, ja wirklich? Also,
das ist mir geblieben. Ja. Er ist der Einzige, der am Schluss mit Tank geht. Ich sage herzlichen Dank für deine Übersetzung.
Okay.
Und sonst wird es eigentlich vorausgesetzt in einem professionellen Umfeld. Du wirst ja zahlt und dann musst du deine Arbeit leisten.
Aber 30'000 Leute, eben... Ich habe gemerkt, auch als Radiomoderator früher oder sonst bei Live-Events, die etwas grösser waren, es macht mir nichts aus, wie viele Leute das zuhören. Aber wenn du weisst, das Grosse oder irgendjemand, eine spezifische Person ist jetzt im Publikum oder hört zu, dann wirst du unglaublich nervös. Ja, eigentlich ist es egal, wie viele Leute das sind, aber wenn du weisst, jetzt, wenn ich das sage, das wie wird sie darüber denken oder jetzt gehört sie, wenn ich da über den Satz stolpere?
Ja, ich bin ja nicht häufig auf Comedy-Bühne auftreten. Also das habe ich so ein paar Jahre gemacht. Und bei mir war es einfacher, wenn ich so eine anonyme Masse vor mir gesehen habe, vom Licht her, als wenn ich tatsächlich Gesichter erkannt habe. Also das kann ich...
Ich finde es mega mühsam, wenn Gesichter zu fest siehst. Ja. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder einmal gehabt und nachher siehst du so all die leeren Gesichter. Also nein, jetzt nicht negativ, aber auch erwartungsvoll. Und dann denkst du so, es geht einfach dann so viel ab auf der Metaebene. Es bist wie nicht so entspannt.
Es beeinflusst,
und wenn ich gar nichts sehe, ist manchmal auch nicht gut, aber es hilft mir auch gerade so bei kurzen Auftritten, um dann einfach mein Ding durchzuziehen und um dann, ich habe das Gefühl, ich bin dann wie noch ein bisschen authentischer, weil ich mich weniger ablenken lasse.
Hey, aber ich habe dich völlig auf eine falsche Fährte gebracht.
Du hast absolut. Ja gesagt,
100 Kilometer Sekunde.
Genau, das ist zum Beispiel etwas, dann eben Siebträgermaschine, Handyhülle mit Klappe. Das habe ich jetzt zum Beispiel schon.
Zum Zutun, damit es
nicht dreckig wird. Und das ist eigentlich, ist das ein Fehlkauf gewesen. Aber ich habe nur einfach so eine normale Hülle wollen, quasi ohne Klappe. Und dann habe ich aber gefunden, hey, aber das ist so praktisch.
Wegen der
Kärtchen und so. Okay. Und dann habe ich es gar nicht zurückgeschickt oder so. Und das ist auch ein Anzeichen vom Älterwerden. Also ich habe das Gefühl, mit 40 kommst du quasi obligatorisch dazu über. Die musst du dann haben. Hast du auch?
Nein.
Oder nicht? Okay,
nein.
Gut. Dann zum Beispiel ein Pizzaofen. Selber bauen im besten Fall.
Im Garten?
Okay. Das ist zum Beispiel auch so etwas. Ist jetzt vielleicht in der Stadt Zürich weniger ein Thema.
Aber vielleicht wird es ein bisschen ländlich. Also wenn du überhaupt einen Garten hast. Also, ja, keinen Garten.
Oder einen Balkon oder so. Dann Onschuhe.
Ja, das würde ich jetzt so sagen. Ja. Das Onschuhe. Aber in Verbund mit dem 100-Kilometer-Marsch.
Ja, genau, genau. Und sich dann aber trotzdem darüber aufregen, dass die Onschuhe so gebaut sind, dass immer Kieselsteine hängen bleiben.
Also ich habe sie einmal gekauft. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Nein, nicht mehr.
Dieser Versuchung bin ich noch nicht erlegen. 3D-Drucker im Keller oder einfach sonst im Büro.
Okay, kenne ich jetzt nie mehr.
Wärst du noch empfänglich, doch? Ich kenne
was machen sie mit dem? Einfach irgendetwas?
Oftmals sind das die gleichen Leute, die früher mega viel gamed haben im Keller.
Okay.
Und nachher war die Freundin oder Frau froh gewesen, dass sie endlich mal aufgehört haben mit dem Gamen und dann haben sie sich aber nachher einen 3D-Drucker zugetan und sind gleich immer im Keller.
Okay, das heisst, es läuft die Midlife-Crisis über den Kauf von irgendetwas, wo du normalerweise nicht kaufen oder nicht brauchen
ja, und immer. Also die Klassiker sind ja der Porsche Cayenne, oder? Irgendwie. Oder wenn du das nicht kannst leisten, dann einen Hochdruckreiniger.
Das heisst, ja, den Hochdruckreiniger habe ich schon mal gekauft für den Porsche später, aber ja, der kommt später. Und Aktivitäten, also Sachen, die du sonst noch mal... Also ich finde es...
Gravelbike habe ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben.
Okay.
Das ist auch noch so etwas. Das würde ich mir vielleicht sogar posten. Okay. Das finde ich eigentlich noch cool. Gravelbike ist ja so eine Mischung zwischen Mountainbike und Citybike und quasi weder Fisch noch Vogel. Okay. Oder positiv formuliert, vielseitig einsetzbar.
Aber was mich würde interessieren, ist der psychologische Hintergrund oder Motivation. Das heisst, es ist die Angst, dass man irgendetwas im Leben verpasst oder dass man zu alt wird für etwas. Also es ist die letzte Chance, dass man die 100 Kilometer macht.
Ich glaube, es ist irgendwie... Also beim Marsch zum Beispiel dich wieder mal spüren, weißt, so ein bisschen an Grenzen kommen und sich vielleicht auch sagen, hey doch, ich schaffe noch etwas im Leben.
Irgendwie Immaterialität. Die Bürolisten machen so häufig etwas geistig Immaterielles, also weißt du, wo nicht mehr fassbar ist meistens. Yeah. Also weißt du, so...
kein physisches Produkt.
Genau, ja, wo du kannst berühren wie einen Tisch oder so. Und ich verstehe, dass man dann körperlich vielleicht noch den Körper wieder spüren will.
Ja, und die einen brauchen es dann auch ein bisschen als Ausrede, weil sie müssen dann jede Woche trainieren. Das heisst, sie sind dann ein paar Stunden von der Familie
weg. Genau, hey, sorry, aber ich muss. Weißt du, ich muss jetzt den Marathon schaffen. Und das muss ich aufbauen.
Ja.
Und dann gehen sie in den nächsten Spunde rein mit den Kollegen.
Ist ja.
Meinst du, es ist so?
Ich glaube schon, wirklich. Okay. Also nein, ich glaube schon, dass die einen dann wirklich trainieren gehen. Ja. Aber manchmal ist es auch einfach gut, wenn man ein bisschen wegkommt. Und dann regelmäßige Rückenschmerzen, ist klar. Gehört auch so ein bisschen in die Phasen ab 40 rein. Oder schon früher, je nachdem bei mir.
Bei mir war es ziemlich gleichzeitig mit, mit der Vaterschaft. Oder? Das Kind läuft die ganze Zeit. Oder, okay. Oder hast du den Kinderwagen im Auto und wieder runter.
Also
und sehr viel rumliegen, so blöd rumliegen auf der Seite. Weißt du, dann spielst du am Boden mit dem Kind. Also vor allem im Zeitalter, wo sie sehr klein waren. Also, also wirklich bis 2 oder so.
Wobei, dann sind sie auch noch leicht eigentlich.
Ja, aber du bist die ganze Zeit am Löpfen. Ja, du musst irgendwo auf eine... Also weißt du, wenn du den Windel wechseln musst, musst du irgendwo her tun. Also, I don't know. Also bei mir ist die echte, richtige Rückenprobleme. Vorher war es ein bisschen sie, oder ist nicht so schlimm. Sie sind erst dann gekommen, aber jetzt, es hat sich nicht bessert.
Ja, okay. Ja. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Das habe ich auch in einem anderen Podcast mal besprochen. Man freut sich mehr über Sachen, die abgesagt werden, also die nicht stattfinden, als über Sachen, die tatsächlich sind.
Also, schade, ja. Schade, können wir es nicht treffen. Ja, dort braucht es halt auch die Grösse, ich kann Nein sagen, manchmal, oder? Wenn man das Gefühl hat.
Schon im Voraus.
Es liegt jetzt nicht drin.
Aber kannst du das gut?
Ich muss es lernen, ja. Ich kann es nicht immer gleich gut, ja.
Mhm. Ja.
Aber klar, ich weiß nicht, wie du empfindest, aber ich bin ja schon 48, der Energielevel ist schon nicht wie mit 20. Also ich merke es, wenn ich unter der Woche jetzt, sage ich mal, zweimal Sport mache, früher habe ich jeden Tag Sport machen und am nächsten Tag habe ich es nicht gemerkt und jetzt merkt man es schon bei der Achillessehne.
Man merkt es viel schneller, ja.
Und die Regeneration. Das heisst, also jetzt zum Beispiel jetzt du als Familienvater, ich weiß nicht, wenn du einen Abend machst, schon bis um 3 Uhr, um 4 Uhr morgens eine Party ist. Also, und nächsten Morgen musst
du schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, falls überhaupt.
Stehst du gleich um 6 Uhr auf oder um 6:30 und
dann, ja. Dann also ich merke es vor allem nach Shows, oder? Dann kommst du zum Teil spät heim und dann musst du noch ein bisschen runterfahren, bis du dann schlafen kannst. Das sind zusammen kurze Nächte. Aber im Moment habe ich so das Gefühl, so mit Mitte, Ende 30 bin ich noch recht leistungsfähig, so kann irgendwie mega viel machen. Also du musst dich natürlich schon fokussieren wegen der Family. Du kannst nicht alle Sachen machen, aber die Sachen, die du machst, habe ich das Gefühl jetzt selber, weißt, bist du noch recht leistungsfähig und ich würde das auch noch ein bisschen ausnutzen.
Und wichtig ist es, also es gibt auch Energie, oder?
Genau.
Ich glaub, das ist das, was ich das Gefühl hatte, wo wichtig ist, dass du, wenn du die Aktivität machst, nicht einfach machst, weil du das Gefühl hast, jetzt musst du es machen, sondern weil du intrinsisch motiviert bist und dir etwas zurückgibt.
Ja. Ja, ich habe das irgendwie mega stark, dass so das Innere immer irgendwie etwas machen und auch immer mal wieder etwas Neues und so und immer so ein bisschen das Initiative ist so ein Teil von meinem Persönlichkeitstyp.
Okay. Und es gibt ja heutzutage immer wieder die ADS, also hast du das Gefühl, du siehst schon ein bisschen mystisch auf verschiedene Bühnen spielen gleichzeitig, das
gefällt dir? Ich kann mich im Fall schon gut fokussieren.
Okay.
Das im Fall schon noch recht. Ein paar wollen mir schon das unterjubeln, die Diagnose, aber eigentlich gehe ich stark davon aus, dass das wenn nur ganz, ganz eine leichte Ausprägung ist. Also ich bin schon zum Teil irgendwie verpeilt oder so. Ja, aber ich glaube, recht im gesunden Rahmen. Also die Frage ist dann meistens so gestellt, ja, kannst du gut damit leben, stürzt dich irgendwie im Alltag oder so. Und ich kann mich schon recht gut eigentlich managen.
Ja, ja. Ich glaube schon, dass es ein bisschen Mode ist geworden. Also weißt du, die Ablenkungen haben so zugenommen in den letzten Jahren. Also cool. mit der Digitalisierung, mit diesen Handys. Es ist schon schwierig, es ist schwieriger geworden, sich zu fokussieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, mit der Zeit habe ich auch Mühe bekommen, zu lesen, 20 Seiten auf einem. Also weißt du, unsere Wahrnehmung ist so fragmentiert durch die Handys.
Das stimmt, ja.
Mit dem Swipen und mit dem. Das schwieriger ist geworden, über 20 Seiten lang können zu lesen. Und das muss man irgendwie wieder lernen, so aufmerksam 20 Seiten lang durch können lesen. Meine, in meiner Jugend war es kein Problem, dann ich konnte problemlos 30 Seiten.
Ist mir auch so gegangen, ja. Ich habe mega gerne gelesen und viel gelesen. Und heute ist einfach die starke Konkurrenz von Netflix, weil es so viel entspannter ist, weil du selber wie nicht etwas gross musst leisten. Und beim Lesen ist wirklich noch so ein bisschen eine gewisse Anstrengung verbunden. Plus, ich schlafe einfach sehr viel schneller ein, wenn ich am Lesen bin. Also wenn du etwas am Schauen bist, ja, weil du halt kein Licht hast vom Handy, oder? Okay. Das ist einfach das natürliche Ding.
Bei mir ist, ich tue gerne lesen. Also wahrscheinlich, wenn ich müsste entscheiden zwischen Netflix und lesen, würde ich wahrscheinlich lieber lesen am Abend.
Ja. Ah, schon. Ja. Ja, das ist bei mir umgekehrt. Ja. Du hast vorher deine Bühnenerfahrung angesprochen und so. Wir können ja eh mal noch so ein bisschen unseren Bezug so ein bisschen aufrollen. Mhm. Sag mal zuerst, wie du überhaupt so ein bisschen in das Comedy-Game auch als auftretender Künstler reingekommen bist.
Hey, ich bin erst, also ich soll sagen, ein bisschen den Clown habe ich schon als Kind gespielt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also das, ich habe gemerkt, dass Lachen sehr entspannen, also sehr eine Stimmung kann entspannen. Mhm. Und erst im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass ich das Lachen so ein bisschen aus Instrument gebraucht hatte, um vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
Ja.
Was nicht nur gut ist. Und um irgendwie Frieden zu schließen, also einfach Harmonie herbeibringen in der Situation. Okay. Und das habe ich sehr stark von meinem Grossvater. Mein Grossvater hat immer einen Witz geschissen, weil es ein bisschen toxisch und angespannt ist geworden. Ja. Und irgendwie habe ich das unbewusst gemerkt, man kann so machen. Also jetzt, blöde Situation im Restaurant, sind zwei fast am Streiten, dann kommst du her, machst irgendeinen Witz, gehst dazwischen und das Zeug tut sich entspannen.
Mhm.
So habe ich es gelernt. Mein Vater hat auch recht häufig Witze erzählt. Dort, wo er gearbeitet hat, in so einer Verpackungsfabrik, hat man ihn kennt als der Witzli-Verzähler. Das hat mich sicher geprägt. Also mein Vater und mein Grossvater. Und bei mir war das eine Strategie, die ich zwischen 10 und 15 habe ich etwa 5 Schulen gewechselt. Und zwar wir sind auf Italien gegangen. Also ich habe zuerst die italienische Schule zu Bern gemacht. Mhm. Dann ist die zugegangen, richtigerweise, und wir sind auf Italien gegangen. Die klassische, also meine Eltern haben geschafft, haben Häuschen gebaut, dann sind wir auf Italien gegangen. Dort habe ich zuerst in der 5. Klasse bin ich neu reingekommen, dann in der 6. habe ich wechseln. Und dann sind wir wieder zurück, und mein Vater hat sich... dem ist es nicht wohl gewesen, in Italien. Der hat 20 Jahre lang in der Schweiz gelebt, ich wusste, wie gewisse Sachen funktionieren, hat sich nicht mehr anpassen, sind wir wieder zurückgekommen. Und erst dann mit 12 Jahren Deutsch lernen und dort bin ich zuerst in einer Anpassungsklasse für Ausländer, dann in der Prim und dann im Schulversuch Spiegel. Das war eine Mischung zwischen Prim und Sek. Und ich habe gemerkt, wenn ich Leute zum Lachen bringe, kann ich eher Freundschaften knüpfen.
Okay, ja.
Also das heisst, es war wie eine Strategie, die ich bewusst und unbewusst eingesetzt habe.
Auch eine Überlebensstrategie schon fast.
Genau, also man kann schon so sagen. Und erst, also das habe ich wirklich jahrelang gemacht und erst mit 30 habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht nicht nur gesund war. Also gesund gemeint, dass es ein bisschen künstlich war.
Okay.
Also nicht von innen nach außen, sondern echt so wie eine Strategie war, um eben, so wie du hast gesagt hast, zu überleben.
Mhm.
Nichtsdestotrotz bin ich dann gleich beim Radio, habe so einen Radiokurs gemacht, ein Radiopraktikum. Und ich habe gemerkt, das Extrovertierte ist gleich rum, aber einfach punktuell und immer so, wenn ich ein bestimmtes Thema kann portieren kann.
Ja.
Und dann habe ich bei den Oldner Kabaretttagen mich angemeldet.
Okay.
Es heisst Oldner Kabarett Casting.
Ja.
Ohne Programm, ohne nichts. Und dann habe ich 3 Monate Zeit gehabt, um das Zeug vorzubereiten. Ja, ein Freund von mir, ich noch können, also sie sind aus Duo gegangen, habe ich noch können überzeugen. Und das war meine erste Erfahrung. Und das, was ich gemerkt habe, war, ich habe null Angst, irgendwie aufzutreten. Mhm. Also ich habe nicht, klar, ein bisschen Bammel ist immer, aber es tut mich in dem Sinn nicht stoppen.
Also, so lähmen und paralysieren.
Oder, ja. Genau. So. Und ich nehme mich nicht so ernst. Also, das heisst, wenn irgendetwas nicht funktioniert, kann ich mich auslachen. Also, ich habe mich häufig, ich weiß nicht, also, weißt, am Anfang bist du auf einer offenen Comedy-Bühne. Also, yeah. Jetzt Zug, Casino-Theater, Winterthur, in Zürich. Das heisst, du gehst mit 15-Minuten-Programm oder tust Sachen austesten und gewisse Sachen funktionieren, andere überhaupt nicht.
Absolut,
ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir auch, wie du das deine Anfangszeit erlebt hast. Und das habe ich dann drei, vier Jahre lang habe ich das gemacht. Bin ich einfach auch immer so spät, hier schon Bern, ist am Mittwochabend gewesen, da kommst du irgendwie, weißt, du zahlst selber noch das Ticket, das Zugticket, gehst her, für 15 Minuten Auftritt.
Sehr viel Idealismus und Leidenschaft
da kommst dahinter. Kommst du am Eis, oder mit dem letzten Zug kommst du und bekommst eine warme Suppe und that's it. Ja.
Immerhin.
Immerhin die warme Suppe, ja. Das heisst, wirklich Idealismus ist wirklich wichtig.
Ja.
Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist es jetzt. Und dann habe ich mehr angefangen zu schreiben für andere.
Genau.
Also für andere. Ich bin so indirekt bei der Devil Show. Es gibt so ein Slack-Team, das ist so eine App, wo du Gags reinschreiben kannst.
Genau, und so ein Autorenpool genau, sozusagen. Ja.
Und wenn die angenommen werden, bekommst du Geld und sonst nicht. Und, und so habe ich einfach gemerkt, ja, ich kann mich ja gleich kreativ betätigen. Ich bin ja Vater geworden. Das heisst, ich kann dann schreiben die Gags, wenn ich Zeit habe. Mhm. Also ich bin gleich immer noch beim Comedy noch drin geblieben, aber nicht wirklich... Aus,
so selber als Bühnenfigur genau, in dem Sinn.
Aus Schauspieler oder aus Akteur in dem Sinn. Und dann haben wir uns ja kennengelernt ja, beim Arbeiten. Und,
ja, genau, kannst du sagen, wie es war.
Ja, ihr seid ja aufnehmen, wegen du arbeitest ja bei...
Fenster zum Sonntag, genau, Tag, ja. Bei RF Media, genau.
Und ich bin wir sind auch im religiösen Umfeld, bei der reformierten Kirche tätig.
Im RefLab.
Genau, und du bist seit vorbeigekommen, der Manu Schmid, seit ihr, glaube ich, aufnehmen.
Ja, genau.
Und sind wir so ins Gespräch hineingekommen, ich glaube, der Manu hat uns vorgestellt gehabt, und dann haben wir gemerkt, dass wir dort zumindest die Comedy-Seite so gemeinsame Interessen haben. Und dann ist, glaube ich, ziemlich Zeit nach der Pandemie gekommen und ich war auf der Suche nach jemandem, der bei uns ein bisschen so, auf YouTube so Satire-Videos macht.
Genau.
Und dann haben wir, glaube ich, zusammen verschrieben. Du hast mehr geschrieben. Ich war ein bisschen mehr Sparring-Partner.
Ja, absolut.
Und dann haben wir beim RefLab oder, glaube ich, über anderthalb Jahre oder so, so die...
Ja, habe ich dann regelmässig, glaube ich, einmal im Monat oder so, wie so ein bisschen ein aktuelles Thema so ein bisschen abgearbeitet.
Genau. Und ich sage immer wieder, in der Schweiz passiert so wenig, dass es reicht für Satire. Aber wenn man den Blick... Also wir haben ja recht häufig auch dann Trump. Ich glaube, es ist die erste
Präsidentschaft. Ja, und Putin und so. Ja, okay. Und dann schon ein paar internationale Sachen auch angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr. Aber es war mega spannend gewesen, also schon immer eigentlich, eben mit dir zusammen zu arbeiten. Und ich hatte ja dann auch zum Teil, wenn ich ein neues Programm hatte, dir das mal geschickt, um so ein bisschen gegenlesen. Manchmal hast du noch ein paar Sachen dazu geschrieben oder gefeedbackt. Und das habe ich immer recht wertvoll in dem Sinn gefunden. Genau, bist auch an der allerersten Premiere von mir dabei gewesen, in Schaffhausen.
Ja, ich finde es einfach immer schön, wenn jemand, also man merkt, wenn jemand so seinen Weg geht, wo vor, also das sind jetzt blöd, wo der Schicksal oder vorgeschrieben ist. Oder wo du, also man merkt, bei dir hat man ja die Freude gemerkt, die Sachen zu machen.
Ja, voll.
Und ich habe die Freude ja dann noch gespürt, die ersten 3-4 Jahre. Und bei dir merke ich, du hast schon den Biss. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, also der Idealismus. Und du hast auch Familie und trotzdem machst du weiter. Das heisst, ich glaube schon, dass es die Weg ist. Und das macht echt Freude, also mir macht es Freude, wenn ich auch nur im Kleinen jemanden kann unterstützen kann. Und bei der Comedy, also mein Humor ist so unterschiedlich, ist schon schwierig, irgendwie können zu feedbacken. Also weißt du, ich habe eine Rückmeldung, aber ich eher zurückhalten, weil am Schluss, es ist dein Programm.
Genau, absolut.
Es sind deine Gags. Und ich kann euch nur sagen, wie das auf mich wirkt und ich bin nur eine Person unter vielen. Mhm. Aber gewisse Erfahrungen habe ich gemacht und vielleicht merkt man, das Tempo ist wichtig, mhm. Also von diesen Gags. Also das Publikum einbinden unter Umständen und am Schluss muss man auch authentisch sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das kannst du, soll ich sagen, nur du selber beantworten. Oder,
Also, und das war auch ein spannendes Feedback zum allerersten Programm. Wegen dem authentisch sein, weil ich dort zum Teil auch gewisse Jokes drin hatte, die halt wie nicht wirklich gestimmt haben und dann zum Teil wie ein bisschen dann andere Sachen, die gestimmt haben, hinterfragt haben oder sich dann die Leute nicht mehr ganz sicher gewesen sind, ja, was stimmt denn jetzt und was nicht. Und ich glaube, das war noch ein wichtiges Feedback gewesen, um zu sagen, hey, doch, ich bleibe noch ein bisschen mehr bei mir und bei der Realität. Klar werden die Sachen überspitzt etc. Aber dass man glaubwürdig ist, das ist, glaube ich, schon recht wichtig, dass einem die Leute dann abnehmen und auch können darüber lachen, oder?
Genau. Also ich glaube schon, dass die Leute das dann auch merken, ob du das wirklich erlebt hast oder ob das wirklich für dich wichtig ist. Und so wie du sagst, es gibt ja immer die Übertreibungen oben, nach unten. Du machst noch Musik. Also Musik finde ich auch, kann sehr witzig sein. Es gibt, es gibt also wie man es einbindet. Und ich finde es wirklich toll, dass du dran bleibst. Es ist ein Herzpflaster-Comedy in der Schweiz, sage ich mal.
Ja, absolut.
Das heisst, es braucht. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die von Comedy leben, nur von Comedy. Also man muss irgendwo durch wie zwei Jobs haben. Oder verschiedene Moderationsjobs oder andere Sachen. Ich finde, also ich habe Freude am Konzeptionellen. Also ich habe Freude, wenn ich kann schreiben oder kann helfen kann. Ein Programm aufbauen. Ich muss jetzt sagen, nicht mehr auf der Bühne stehen. Vielleicht habe ich die Energie auch nicht mehr. I don't know. Also wirklich, um zu sagen, jetzt ziehe ich ein neues Stören, das Programm ein Jahr lang und mache. Yeah. Weißt, du musst auch die Theatermacher auch anschreiben. Oder auch
ja, das ist schon etwas vom Aufwendigsten.
Administration, vergiss genau. Es gibt ja nur, man sieht nur den Teil, den man voran macht, oder? Aber zu üben, zu schreiben, Administration, die Flyer machen, die Webseite aktualisieren, all die Sachen.
Es ist noch krass, oder man hat so den Traum vom Bühnenkünstler, aber das, was man dann am Schluss macht, ist eigentlich fast alles andere. Und zwei Stunden in der Woche ist dann vielleicht noch auf der Bühne stehen. Aber ich habe im Fall auch gemerkt, wie cool das ist, um auch hindurch. Also eben für die Fernsehsendung bin ich zum Beispiel im Hintergrund als Redakteur auch so ein bisschen am konzeptionell arbeiten. Aber auch mit anderen Comedians habe ich zum Teil auch schon zusammengearbeitet und wie so ein bisschen inputet oder Feedbacks gegeben. So coaching-mässig. Und das finde ich schon auch mega cool. Mhm. Eben dann auch zu sehen, wie sich dann jemand entwickelt, wie jemand allenfalls dann auf ein Feedback eingeht, das umsetzt und ja, eben den eigenen Weg geht. Ich finde, das hat schon etwas Lässiges.
Und es gibt tatsächlich aber auch ein Talent, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich habe bei dir echt von Anfang an gemerkt, dass du eine Präsenz hast und nicht Angst hast vor der Bühne. Und das merkt man. Und ich glaube, ja, das kann man vielleicht, das kann man üben, ja, stimmt. Es gibt ja so... Körper auf einer Bühne, vor allem in einem Solo-Programm. Mhm. Also erstens hast du sehr viel Text. Du musst, wenn irgendetwas vergisst ist, muss man es nicht merken. Also jetzt wahrscheinlich auch gegeben, oder? Dass irgendetwas also
ja, nicht aber das so ist richtig, ja bei Comedy ist ja dann nicht so.
Nicht so schlimm, aber trotzdem.
Du machst einen Witz und dann geht's.
Ja, aber du musst dort herstehen und musst den Mut haben, das können auszuhalten, wenn das vergisst ist.
Das oder? Stimmt, ja.
Und das macht nicht jeder gleich gern. Und ich weiß nicht, hast du es schon gespürt als Kind, dass du irgendwann auf einer Comedy-Bühne gehst?
Also bei mir war es eben zu einem gewissen Mass ähnlich gewesen wie bei dir. Ich war in der Klasse eher jetzt nicht einer von den ganz beliebtesten gewesen, glaube ich. So, wie ich mich selber wahrgenommen habe. Und dann habe ich meistens immer Jokes gemacht. Und dann hat so der Zweitbeliebteste hat dann meine Jokes am beliebtesten dann weiter erzählt quasi und hat es als seine eigenen Jokes verkauft. Und ich hatte dann, also so ein wegweisendes Erlebnis war eigentlich auf einer Schulreise, wo dann mal ein paar Mädchen in mein Abteil hineingehockt sind, weil sie gefunden haben, da wirst du gut unterhalten, du bist immer so lustig. Okay. Und dann habe ich gefunden, okay, it's a thing, oder? Okay. Machen wir doch Comedy.
Das ist für etwas gut.
Und ich halt mega viel immer in der Bibliothek die Gabaret-CDs ausgelehnt. Alle, die es gehabt hat, habe ich einfach gelost und lustig gefunden. Und Emil und Gabaret Rotstift und alles Mögliche.
Hast du selber aufgenommen? Hast du selber manchmal schon aufgenommen auf Kassette und hast zugelassen?
Das nicht, aber früher schon Theater gespielt, auch in der Schule, in der 4. Klasse oder so mal eine Hauptrolle gehabt, später so Musical-Camps mitgemacht und irgendwie schon gemerkt, okay, du machst etwas, es kommt eine Reaktion. Ja. Das war sehr spannend gewesen, um das irgendwie zu erleben. Das hat mich voll angefixt. Und irgendwie die Erfahrung, dass wenn so der Spot an ist, wenn du im Rampenlicht bist, das ist so wie etwas Belebendes, oder? Mhm. Die einen, die machen dann zu, wie du gesagt hast, oder? Sind dann gelähmt, aber bei uns ist es irgendwie genau das Gegenteil. Das war irgendwie ganz eine spannende Erfahrung. Ja.
Was ist deine erste Bühnenerfahrung im Comedy-Bereich? Also jetzt nicht in der Schule, sondern einfach...
Tatsächlich im Fall hier an der Langstrasse, im Long Street, so ein Open Mic gewesen. Ja. Und dann irgendwie 6-7 Minuten habe ich irgendwie geschrieben und gemacht und dann extra noch 2 Freunde mitgenommen und bei meinen weiss ich, der lacht über alles und dann habe ich gewusst, einen habe ich schon mal auf sicher.
Und kann die anderen anstecken. Ja. Aber ist gut.
Der erste Auftritt ist gut gewesen. Man sagt ja meistens, der erste ist so okay, weil dann hast du zum Teil im besten Fall Leute dabei, die dich wohlwollend unterstützen. Und dann hast du meistens vielleicht nochmal einen guten Auftritt und nachher hast du ein paar schlechte. Und dann willst du das Gefühl vom ersten wieder erleben, oder? Weil du gemerkt hast, wow, krasse Lachen und das ist wie eine Droge.
Es funktioniert, ja.
Und ich habe sehr oft erlebt, habe ich auch schon mal im allerersten Podcast darüber geredet, dass gerade in Zürich halt das Publikum so nicht auf meiner Wellenlänge war oder vom Erfahrungshorizont her so in einer anderen Welt lebt, dass die halt nicht so related haben mit meinem Material. Weißt du, wenn ich so vom Autofahren erzähle und sie sind irgendwie 19-jährige Tramfahrer, so aus der Stadt. Und das war zum Teil sehr hart gewesen. Und dann sind es auch wieder einzelne Leute gewesen, die gesagt haben, hey, ich sehe im Fall etwas mega an dir. Mhm. Und heb fest auch an dem Zeug, das du erzählst, geh den Weg. Und ja, so ist es dann immer weitergegangen. Und vor allem, wo dann auch gerade während der Pandemie, habe ich auch nicht gewusst, ob das überhaupt... Ist es jetzt das schon gewesen? Ich habe 19 Jahre angefangen und dann ist ja gerade Pandemie gekommen. Und dann habe ich so gedacht, okay. Und wo dann aber das SRF gesagt hat, hey, willst du mitmachen bei der Talent Stage, so bei dem Talentwettbewerb, habe ich gefunden, okay, gut, wenn die da auch etwas sehen, dann mache ich sicher jetzt, weiter. Ja. Und ganz cool war natürlich, wo ich im 21 anfangen mit dem Keller unterwegs sein und bei seinen Shows immer Support Act machen und durch das auch mehr Leute mich so ein bisschen kennenlernen.
Ja. Der, also das heisst, du hast ja gemerkt, unterwegs hast du trotzdem irgendwo durch wie Hilfe bekommen. Also,
immer wieder.
Und das ist, immer wieder. Das ist kein Zufall. Ich glaube, wenn du die Bereitschaft hast, die Sachen zu machen und dann unterwegs unterstützt wirst, dann gibt es irgendwie wie einen Grund.
Und es ist auch noch spannend, wie sich zum Teil gewisse Sachen dann entwickelt haben. Wie zum Beispiel beim ersten Auftritt habe ich ein Video gemacht und das war auch das dann schon gewesen, wo dann das SRF gesehen hat, eben für Talent Stage. Und ich glaube, dort war auch schon jemand, ein Veranstalter, der dann gesagt hat, hey, ich mache jetzt dann in Luzern etwas, willst du dort auftreten? Ah nein, dort ist dann das Video entstanden, das ich nachher am SRF geschickt habe. Also es ist immer, das eine ergibt das andere. Genau, und manchmal fragt man sich, was gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre oder wenn man es nicht gemacht hätte. Weil ich bin schon 31 gewesen und habe dann gefunden, komm, jetzt ist wie so der letzte Moment, für nochmal etwas Neues zu machen in diesem Bereich. Klar, könntest du auch später. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, doch jetzt. Und meine Frau so, ah, unsere Tochter kommt jetzt gerade auf die Welt, weißt du, das dritte Kind. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und ich habe so gewusst, es muss jetzt. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich.
Aber ist noch lustig, ich habe dort beim SRF eine Verbindung. Finde ich es auch so wichtig, dass die Albierungsinitiative nicht angenommen wurde. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es tut auch sehr viel Kunst unterstützen.
Ja.
Ich habe dann, wo unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich auch irgendwie beim SRF der Philoslam. Also ja, einmal in meinem Leben habe ich bei einem Poetry Slam mitgemacht.
Okay.
Und zwar jetzt, es ist um künstliche Intelligenz gegangen. Und ich habe gesagt, habe ich die Idee gehabt, ich trete aus Roboter auf. Und dann bin ich beim SRF Philoslam. Also ich habe wirklich, weiss ich noch...
Du bist in einer Zeit voraus gewesen.
Ja,
da war noch nicht ein Thema gewesen, Kai.
Die Tochter war schon zwei Monate alt gewesen und ich habe den Text geübt. Ich weiss noch, im Kinderwagen stossen. Aber dort ist, also weißt du, zum Thema Idealismus, man bekommt ja nichts, oder? Und ich habe noch nie Poetry Slam gemacht. Und dann habe ich dir nur die Idee vorgestellt, sie haben es angenommen, die Idee. Also, ich bin noch nie auftreten. Und dann bin ich irgendwo in Biel, in Los Angeles, so, bin ich auftreten gegen... Die Hälfte waren aus anderen Bereichen, gewesen, dort habe ich hergehört, aber die andere Hälfte waren Profis, gewesen, also Slammer, die seit Jahren schon mitmachen. Und dort habe ich...
Bin du hast sie rasiert, nein.
Ich bin das erste Wort ex aequo mit einem, aber das ist meine einzige Erfahrung im Poetry Slam. Und ich habe mich ein paar Mal noch angemeldet, das hat nie geklappt, dann bin ich krank geworden. Und dann habe ich gemerkt, gewisse Sachen müssen einfach auch einmalig sein.
Mhm.
Es reicht. Und jetzt im Moment...
Denke ich mich auch oft nach dem Sport machen.
Ja.
Ist schön, wenn es etwas Besonderes
nie wieder, bleibt. Nie wieder. Nein, ich sage einfach, Motivation ist wichtig. Also wenn du intrinsisch motiviert bist und nicht das Gefühl hast, wo, oh, jetzt musst du jetzt wieder.
Mhm.
Dann ist ein ziemliches Zeichen schon klar, dass das nicht mehr gut ist
in dem
Sinne. Und jetzt bist du alle 2-3 Wochen unterwegs, oder was hast du für ein Tempo?
Nein, also ich bin eigentlich jede Woche fast irgendwo unterwegs und manchmal auch mehrmals. Also es kommt wirklich ein bisschen auf den Monat drauf an. Was ich jetzt nicht mehr so viel habe, sind Solo-Shows. Genau. Okay. Also ich bin jetzt mit dem neuen Programm, glaube ich, insgesamt in einem Jahr vielleicht so 10-mal, wenn es hochkommt, jetzt unterwegs gewesen. Weil das ist immer viel Aufwand, um das zu organisieren und dann weisst du nicht recht, kommen denn die Leute und so. Weil ich bin ja in einem ganz komischen Zwischenstadium zwischen nicht mehr Newcomer, oder, wo viele Sachen kannst machen und auch so ein bisschen portiert wirst, eben beim SRF etc. Und halt mega bekannt, aber ich habe gleich schon Solo-Programme und bin unterwegs und man kann mich auch buchen etc. Und das ist auch etwas, was immer mehr kommt.
Wie viel nimmt das jetzt bei dir aus? Also ich etwa 20-30% von dir... Oder
ja, wahrscheinlich ist es sogar noch ein bisschen mehr, wenn man es so ganz genau wieder ausrechnet. Aber ich bin mega schlecht in Zahlen, darum kann ich es dir nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ich 80% noch angestellt bin.
Und siehst du eine Nachfolger in der Familie bei deinen Kindern?
Gibt's jemanden, jeden Fall schon... ist mega lustig. Gerade heute Morgen hat meine Tochter doch tatsächlich unaufgefordert am Tisch gesagt, ja, ich habe mir es wirklich überlegt, ob ich das auch machen will, zum Witz erzählen auf der Bühne. Aber dann habe ich gefunden, dann hast du irgendwie keine Ferien. Weißt du, weil ich jetzt im Moment gar keine Frühlingsferien habe, einfach so random hat sie gefunden, ah, dann hast du nie Ferien, ja, dann bist du immer weg. Und, aber sie sehe ich voll.
Okay.
Sie ist auch lustig. Auch wenn ich die Haie so ein bisschen übe, dann macht sie mich nachher nach und kommt dann. Und,
okay, dann ist jetzt das abgespeichert im Äther und mal schauen, wie ihr zukommt. Ob das,
ja, ich meine, sie ist jetzt 6,5, also sie muss jetzt noch nicht pressieren.
Ja, aber du bist Vorbild, sicher, ja.
Ja, aber was ich schon merke, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen merken, ist, dass sie schon einen Sinn für Humor haben, auch für Wortspiel und schon früher haben müssen lernen, wahrscheinlich auch wegen mir, was Ironie ist.
Ja, oh ja,
das weil ich bin halt sehr ironisch, auch als in der Erziehung oder wie ich mit ihnen rede. Und dann müssen sie halt schnell herausfinden, ob man selbst gemeint
hat. Hey, das ist lustig, weil ich zum Beispiel meine Tochter immer wieder gesagt, wenn sie wieder eine Klasse bekommen hat bei den Grosseltern, habe ich gesagt, ah, schön! Wieder eine Klasse. Ja. Hat sie mich sofort so angeschmeidet, wo sie genau gewusst hat, das war vielleicht eine zu viel gewesen, oder? Und ja, aber lustig ist auch eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch sehr ironisch unterwegs mit ihnen. Ja.
Ja.
Also mit meinen kleinen Kindern im Allgemeinen. Ich finde es immer lustig, wenn man so ein bisschen doppeldeutig wird in den Sätzen. Ja.
Ja. Hey, schauen wir, wie sich alles entwickelt. Hey, danke dir viel mal auch für die lieben Worte, die du über mich gesagt hast. Ich gebe das Geld dann nachher.
Nein.
Kommst natürlich über. Und ich habe dir im Vorfeld gesagt, dass er statt ein paar liebe Sachen sagen. Nein,
ich habe immer Freude. Also ich will abschließend, wenn die jetzt zum Zuhören sind, wenn sie ihren Weg gehen können.
Ja.
Und wirklich in einem Moment im Leben, weißt du, es ist wie ein Vibrieren von der eigenen Seele. Also im richtigen Moment, es ist genau das, was ich will.
Ja.
Und du hast nicht den Mut, irgendwelche Brücken irgendwie hinter dir abzubauen und einen neuen Weg zu gehen. Das macht mir echt Freude.
Ja.
Und das merkst du wirklich nicht nur in den Gefühlen von diesen Leuten, sondern in den Augen. Also ich merke, wie die Augen leuchten. Und wegen dem habe ich einfach eine riesen Freude, wenn die Leute ihren Weg gehen können.
Ja. Wenn die Augen leuchten, oder wie der Bachelor gesagt hat, deine Augen blinken. Oder irgendwie so.
Ist es ein Wujo gewesen, oder? Ja. Also, wenn deine Augen blinken, dann
hast du alles richtig gemacht. Bist auf dem richtigen Weg. Ja. Hey, danke auch euch vielmals fürs Zuhören. Folgt weiterhin gerne dem Podcast, bewertet ihn mit 5 Sternen. Schreibt auch gerne bei Spotify irgendeinen Kommentar rein oder irgendeine Frage. Können wir gerne dann auch mal besprechen im Podcast. Merci vielmals und auf Wiedersehen.
Ciao. Shiny Eyes.